Schon seit einer Weile nehmen Straftaten unter Jugendlichen und unmündigen Minderjährigen deutlich zu. Und die Straftaten werden schwerer, das zeigen die Zahlen der Polizei. Weil aber in jüngster Zeit gleich ein paar besonders grauenhafte Fälle bekannt wurden, tritt jetzt die Politik auf den Plan. Ich meine damit vor allem den sexuellen Missbrauch und die Vergewaltigung eines 12-jährigen Mädchens in Wien durch gleich mehrere minderjährige Täter. Auch deswegen fordert nun Kanzler Nehammer, die Strafmündigkeit von jugendlichen Tätern von 14 auf 12 Jahren herabzusetzen. Und Innenminister Karner, auch von der ÖVP, schlägt gleich ein Maßnahmenbündel vor. Bei einem medienwirksam inszenierten Termin an einem der kriminellen Hotspots der Stadt Wien, dem Räumernplatz im 10. Bezirk, kündigte Karner eine eigene neue Einsatzgruppe Jugendkriminalität an. Außerdem fordert er ein allgemeines Waffenverbot an öffentlichen Plätzen. Ein Vorschlag, den interessanterweise ausgerechnet FPÖ-Chef Herbert Kickl ablehnt. Was vor allem zeigt, dass wir uns auch in diesem Themenfeld bereits im Wahlkampf befinden. Am Sonntag wurde übrigens just an diesem Räumernplatz vor dem Eisgeschäft Tichy ein junger Mann von anderen jungen Männern verfolgt und niedergestochen. Und noch am Montag, kurz nach dem Medientermin des Innenministers, als die Kameras schon weg waren, wurde ebenfalls am Räumernplatz ein junger Mann niedergestochen.
Presse Play. Was wichtig wird.
Mein Name ist Anna Wallner und das ist eine ganz frische Folge unseres Nachrichtenpodcasts. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Ja, es soll ja Menschen geben, die sich eher wenig für Kriminalität in der Hauptstadt Wien interessieren und sich auch nicht zu jenen zählen, die aus Einzelfällen gleich einen Trend ableiten. Aber selbst diese Menschen müssen zuletzt zugeben, die schweren kriminellen Vorfälle, vor allem in Wien, mit Jugendlichen häufen sich massiv. Aus genau diesem Grund reagieren jetzt Polizei und Innenministerium mit einem sogenannten Maßnahmenpaket. Wie das genau aussieht und ob diese Maßnahmen überhaupt sinnvoll sind, das frage ich jetzt meinen Kollegen Martin Stuhlpfarrer. Aber bevor wir loslegen, hören wir eine kurze Werbung.
Während Sie Ihre Zeit in diesen Podcast investieren, investieren wir unsere in Ihr Vermögen. Denn Ihre Zeit ist uns Gold wert. Vergolden Sie Ihre Zeit mit Shellhammer Capital, der stärksten Privatbank Österreichs. Alle Infos zum Zeitvergolden finden Sie auf www.shellhammercapital.at.
Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Du bist ja in der Presse, in der Wien-Chronik Redakteur schon viele, viele Jahre und dein Schwerpunkt ist unter anderem die Wiener Stadtpolitik. Mhm. Jetzt gibt es seit Wochen immer wieder Schlagzeilen über strafunmündige Kriminelle oder jugendliche Straftäter. Aber was sagen denn die nackten Zahlen? Nimmt die Kriminalität unter strafunmündigen und mündigen Minderjährigen zwischen 14 und 18 wirklich so stark zu?
Wenn man sich rein die nackten Zahlen ansieht, muss man diese Frage mit einem ganz klaren Ja beantworten. Ich möchte dazu ein paar Zahlen bringen. Im Jahr 2013 wurden 4.810 bis 14-Jährige angezeigt, also wegen Straftaten. 2022, also nicht ganz 10 Jahre später, waren es nicht mehr 4.800, sondern 9.500. Also man sieht innerhalb von nicht ganz 10 Jahren eine extreme Steigerung, fast eine Verdopplung. Ja, man muss sich nicht nur die unmündigen Minderjährigen anschauen, sondern auch also jene, die strafunmündig sind, sondern jene, die strafmündig sind. Und das bezieht sich auf die 14- bis 18-Jährigen, die auch wirklich zur Verantwortung gezogen werden können. Und hier zeigt sich ebenfalls eine extreme Steigerung zwischen den 2013 und 2022. Hier ist die Zahl im Jahr 2013 mit 24.800 und knapp 10 Jahre später, 9 Jahre, stehen wir bei 34.000. Also es hat sich deutlich erhöht. Also der Eindruck täuscht nicht. Mhm. Die Straftaten von mündigen bzw. unmündigen Jugendlichen nehmen zu.
Jetzt reden alle gerade in den letzten Tagen viel von Favoriten vom 10. Wiener Gemeindebezirk. Mhm. Aber wo passiert denn in Österreich die Gewalt unter Jugendlichen oder von Jugendlichen sonst noch? Also ist das wirklich nur Favoriten der Hotspot?
Favoriten ist österreichweit sicherlich ein absoluter Hotspot. Aber natürlich gibt es auch andere Hotspots, beispielsweise Innsbruck. Der Innsbrucker Bahnhof, diese Gegend und die sogenannten Burgen, wo man dann so ausgemeile, da gibt es bereits schon Waffenverbotszonen, die eingeführt werden mussten, weil es eben zu einer Serie von Gewalttaten gekommen ist. Also es ist natürlich nicht nur Wien, aber man muss auch sagen, in einer Großstadt fokussieren sich sehr, sehr viele Dinge, sehr, sehr viele Probleme. Und natürlich sind auch die Straftaten in Wien deutlich höher als in Grammert-Neusiedl, nehme ich einmal an.
Okay, aber in Wien, was haben wir denn dann noch für andere Gegenden außer Favoriten?
Ja, ein Klassiker ist natürlich der Praterstern, ein Bahnhof, eine Umsteigerelation im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Dort gab es massivste Probleme mit Betrunkenen, die Schlägereien angefangen haben, Drogendealern und tätliche Auseinandersetzungen. Die Polizei war ja, kann man sagen, Stammgast dort. Und es hat sich allerdings seit 2018 etwas gebessert. Einerseits ist damals ein Alkoholverbot verhängt worden über den Praterstern. Und das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Und viel mehr oder noch mehr positiv ausgewirkt hat sich, dass man dort eine Polizeiinspektion wieder angesiedelt hat. Die wurde vor langen Jahren davor einfach eingespart. Dann sind die Zahlen natürlich entsprechend explodiert. Und jetzt gibt es seit einiger Zeit wieder eine Inspektion. Und das ist natürlich logisch. Die müssen nur bei der Tür rausgehen und können dann sofort eingreifen und nicht quer durch Wien fahren.
Das klingt schon ein bisschen nach Law and Order und führt mich zur nächsten Frage. Jetzt war Innenminister Karner in den letzten Tagen ziemlich aktiv. Am vergangenen Donnerstag gab es eine Schwerpunktaktion am Praterstern, wo er dabei war. Am Montag hat er dann mit Vertretern der Polizei und vielen Kameras den Räumenplatz eben im besagten Favoriten besucht. Auch bei so einer Schwerpunktaktion.
Wird es mehr Polizistinnen und Polizisten auf Österreichs Straßen geben?
Die wird es selbstverständlich geben. Und wir haben ja im letzten Jahr eine Personaloffensive gestartet. Und ich will nicht nur für Favoriten mehr Polizisten, ich will insgesamt mehr Polizei letztendlich haben.
Nachher saß er dann in der Zeit im Bild 2 und hat dort neue Maßnahmen angekündigt. Welche sind denn das?
Also der Innenminister hat eine Ausweitung des Waffenverbots angekündigt. Man wird sehen, in welcher Form das umsetzbar ist. Er möchte es in ganz Österreich haben. Derzeit gibt es in Österreich nur 3 Waffenverbotszonen.
Wo sind die?
Eine am Praterstern und 2 in Innsbruck bei den Bögen und am Hauptbahnhof. Mhm. Und der Innenminister möchte es flächendeckend in Österreich haben.
Und was hat er sonst noch vorgeschlagen?
Ja, es kommt natürlich immer bei derartigen Dingen, wenn es Vorfälle gibt, der Ruf nach mehr Polizei. Das ist ein Klassiker. Hier unterscheidet sich der Innenminister nicht von Wiener Bürgermeister und den Bezirksvorsteher von Favoriten.
Und seinen Vorgängern, den Innenministervorgängern.
Genau.
Und Vorgängerinnen vor allem auch.
Stimmt. Und dann beginnt das typische politische Spiel, dass die ÖVP sagt, Wien ist unsicher, weil es ein rotes Wien ist, weil es SPÖ regiert ist. Die SPÖ-Politiker in Favoriten sagen, der Innenminister gibt uns viel zu wenig Beamte, rechnet es mit einer Statistik vor. Jeder hat seine eigene Statistik. Und damit beginnt ein politisches Geplänkel, das eigentlich niemandem hilft.
Jetzt ist ja genau das auch ein bisschen das Gefühl, das man bekommt, dass diese Auftritte vom Innenminister natürlich auch schon dem Wahlkampf untergeordnet sind. Da wird er so fleißig inszeniert. Trotzdem haben wir ja jetzt auch von dir gehört, das dahinterliegende Problem ist real. Das sollte man nicht wegleugnen. Das heißt, was sagst denn du oder was sagen vor allem Experten, wie sind denn diese Maßnahmen von Gerald Karner einzuordnen? Ist das sinnvoll oder ist das überschießend?
Ich meine, es sieht alles sehr nach Aktionismus aus, also nach Wahlkampf. Und wir wissen seit Michael Häupl, Wahlkampf ist die Zeit der fokussierten Unintelligenz. Es werden Maßnahmen beschlossen, die sehr, sehr gut klingen. Ob sie wirken oder nicht, ist in diesem Moment völlig egal. Man braucht für die Wahl etwas, das man verkaufen kann. Man muss natürlich in diesem Fall auch sehr stark in die Sozialarbeit hineinarbeiten. Vor allem bei jenen, die noch nicht strafmündig sind. Also man kann keinen 10-, 11-, 12-, 13-Jährigen direkt ins Gefängnis stecken. Das wäre laut Experten nicht sinnvoll, weil er sich dort radikalisieren würde oder weiter radikalisieren. Und deswegen muss man dort mit Sozialarbeit arbeiten.
Trotzdem gibt es eben jetzt auch den Vorschlag, das ist jetzt nicht unbedingt, also das ist auch ein Punkt, den man überlegt, die Strafmündigkeit zu senken, vom Lebensjahr 14 auf zum Beispiel 12. Mhm. Da gibt es ganz unterschiedliche Einstellungen dazu. Da gibt es manche, die sagen, ja, das wäre sinnvoll, weil man zum Beispiel gerade damit eine gewisse Tendenz vielleicht vermeiden kann, dass bei Bandenkriminalität gerade jüngere Jugendliche gerne dann dazu verwendet werden, Kuriere oder Boten oder was auch immer zu sein, die zum Beispiel Waffen oder Drogen an sich haben, weil wenn sie damit aufgegriffen werden, sind sie eben noch nicht straffällig. Aber dann gibt es wieder andere, die sagen, nein, das ist ein völliger Humbug, das bringt gar nichts.
Ja, Politiker, die für Law and Order sind, sind natürlich für eine Senkung der Strafmündigkeit. Und es klingt halt sehr, sehr einfach, wir senken die Strafmündigkeit von 14 auf 12 oder 10 oder 0 und dann sind alle Probleme gelöst. Das stimmt allerdings nicht, weil sehr viele Dinge sind soziale Probleme, viele Dinge sind auch Integrationsprobleme und hier muss man genau dort ansetzen, dass man, wie eine Expertin gesagt hat, dass man 12-Jährige oder 11-Jährige ins Gefängnis schickt, wäre ein Wahnsinn. Es klingt natürlich gut, wir greifen durch, wir sind die Partei, die hart durchgreift und Law and Order und wir sorgen für Sicherheit. Allerdings muss man bedenken, wenn man einen jungen Menschen mit 12 Jahren in ein Gefängnis steckt, wo er Kontakt zu anderen Jugendlichen hat, die ähnliche Dinge begangen haben, dann kommt er sicher nicht geläutert heraus und sagt, ich werde nie wieder etwas machen. Mhm. Und damit verpfuscht man eigentlich einen jungen Mensch, seine gesamte Laufbahn, sein gesamtes Leben, der hat ja dann noch eine Chance, wenn er ohne Gefängnisstrafe ist, irgendwie doch noch die Kurve zu schaffen, mit Sozialarbeitern, mit der Familie, mit allen. Und das würde eine Senkung des Strafalters natürlich verhindern und blockieren, auch wenn es natürlich sehr populär klingt nach den jüngsten Fällen.
Klar, und gerade was du sagst, diese Sozialarbeit ist zum Beispiel etwas, was zumindest in der medialen Berichterstattung und auch in diesen recht groß inszenierten Auftritten der letzten Tage gar nicht vorkommt. Also da kommt wenig dazu, dass man Schwerpunktaktionen macht, dass man sich hier konzentriert darauf, Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen mehr zu betreuen, auch von der Straße wegzubringen und. Dinge, die wahrscheinlich auch sinnvoll waren. Aber ich möchte nochmal zurück zu diesem Waffenverbot. Ich habe heute interessanterweise nachgeschaut, wir haben auf unserem Instagram-Account, der ja auch freudig wächst, eine Frage gestellt unseren Followerinnen und Followern, nämlich ob sie für so ein Waffenverbot sind. Und da sind erstaunlich nach wenigen Stunden jetzt schon 66% dafür. Jetzt kann man davon ausgehen, dass sie uns ja auch auf Instagram eher jüngere Menschen folgen. Das führt mich zu der Frage, wie ist denn das jetzt? Wer darf denn jetzt welche Waffen mit sich führen, außerhalb dieser Waffenverbotszonen, die wir schon besprochen haben?
Es gibt natürlich immer einen schwierigen Bereich, nämlich wie definiert man Waffe? Nimmt man ein Küchenmesser? Das fällt natürlich nicht unter Waffenverbot, wenn man das heimbringt, gekauft hat, dass man dann gleich direkt ins Gefängnis kommt, wäre natürlich unpackbarer Schwachsinn. Aber natürlich ist es so, dass die Definition, was ist ein Messer, sehr, sehr schwierig ist. Und es gibt sehr viele Grauzonen. Wenn jemand mit einem Säbel von einem Meter mit einer Machete spazieren geht, wird es eher schon unter ein Waffenverbot fallen, vor allem wenn er damit herumfuchtelt.
Aber wie ist das rechtlich jetzt? Also dürfte jetzt jemand, der so eine Machete einstecken hat, sich zum Beispiel am Stephansplatz die U-Bahn wechseln?
Ja, also das sieht man am österreichischen Rechtssystem, das ist so geregelt, dass man das darf. Also jeder darf mit einem Messer in Österreich herumgehen. Wie gesagt, es gibt da keine Definition, was ist ein Messer, was ist ein gefährliches Messer, mit welchem Messer darf ich nicht herumspazieren.
Die aktuelle Rechtslage ist hier in Österreich übrigens recht klar. Nur Menschen über 18 Jahren dürfen ein Messer bei sich tragen. Aber ein generelles Trageverbot für bestimmte Messertypen kennt das Gesetz in Österreich nicht. Verboten sind dafür Wurfsterne, Stockdegen oder Waffen, die andere Gegenstände vortäuschen. Das heißt nun aber im Umkehrschluss für alle jüngeren Personen, also für Menschen unter 18 Jahren, ist es eigentlich jetzt schon verboten, ein Messer bei sich zu tragen. Wobei man hier sagen sollte, ein bestimmtes Messer, denn Taschenmesser sind hier nicht gemeint. Deswegen sehen aber manche Experten den Vorschlag von Innenminister Karner für ein generelles Waffenverbot außerhalb von Wohnräumlichkeiten eher kritisch.
Aber was bedeutet ein Waffenverbot, zum Beispiel in bestimmten definierten Zonen, so wie es jetzt schon an drei Orten in Österreich besteht?
Waffenverbot bedeutet, dass in diesen Zonen die Polizei Personen kontrollieren kann, ob sie Waffen bei sich führen. Ein Polizist kann nicht einfach am Stephansplatz hingehen und jemanden durchsuchen, ob der ein Messer hat oder so. Das ist rechtlich sehr, sehr schwierig, außer in Waffenverbotszonen, da dürfen sie es. Und da dürfen sie auch solche Leute mit Waffen wegweisen. Und Stephansplatz kann man niemanden wegweisen.
Jetzt ist das alles aber ein Problem, was, wie wir eben gerade merken, derzeit besonders virulent ist. Es ist im Herbst Wahl. Innenminister Kahner hat selbst in der Zeit im Bild 2 gesagt, ob sich das ausgeht, Gesetze dementsprechend zu ändern, noch in dieser Legislaturperiode, ist eher mehr als offen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Das heißt, die Frage ist ja eigentlich eher, was kann man jetzt tun, um möglichst schnell weitere Vorfälle und diesen Anstieg an Kriminalität unter Jugendlichen einzudämmen?
Hier sind wir bei einem sehr, sehr schwierigen Punkt, nämlich, dass man irgendwo auf den Knopf drückt und nichts passiert mehr, wäre sehr schön, ist allerdings unrealistisch. Gerade bei der Arbeit mit Jugendlichen geht es um langfristige Bindungen, langfristige Betreuung, um jemanden zum Beispiel aus einer Jugendgang herauszulösen. Das geht nicht von heute auf morgen. Natürlich ist der Reflex, wenn solche Dinge passieren, sofort mehr Polizei. Jetzt könnte man natürlich sagen, verschiedene Statistiken ansehen und sagen, ja, wir brauchen mehr Polizei in verschiedenen Zonen, in verschiedenen Hotspots. Da stehen wir allerdings auch vor dem Problem, dass wir ein Rekrutierungsproblem haben. Es gibt nämlich nicht genügend Polizisten, die nachkommen. Und man hat ja sogar die Eignungstests herabgesetzt bei der Polizei, dass man wirklich deutlich mehr Kandidaten hat. Und trotzdem gibt es nicht genügend Polizisten. Ich weiß nicht, wie weit man das herabsetzen müsste, dass man da mehr als genügend Leute bekommt. Ich weiß nicht, gratis Jahreskarte, 5000 Euro Willkommensbonus oder keine Ahnung.
Okay. Eine Frage noch, die wir noch wenig besprochen haben, ist, wie sehr ist das alles ein Problem der Zuwanderung? Und wie sehr betreffen diese Delikte Jugendliche mit Migrationshintergrund oder eben auch Geflüchtete?
Ja, hier muss man der Wahrheit doch ins Auge schauen, weil wenn man mit Polizisten spricht und auch Zahlen ansieht, dann sticht schon hervor, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund hier häufiger in Probleme kommen, als ihr Anteil wäre laut ihrer Bevölkerungsanteil. Also sie sind hier überproportional vertreten und solche Jugendgangs, wie sich hier migrantische Jugendgangs gebildet haben, das war bis vor kurzem in Wien eigentlich unbekannt. Also es gibt, glaube ich, keine Wiener Jugendgang. In meiner Zeit, als ich nach Wien gekommen bin, 1994, hätte ich mich gern einer angeschlossen, aber es war keine
bevor
einzige
da. Bevor du dann zur Presse gekommen bist.
Genau, zur
Pressegang. Genau. Ja. Nein, aber ich meine, es gab sie nicht, es gibt sie jetzt mehr, aber auch noch nicht so wie in anderen Ländern. Die Frage ist ein bisschen, woher? Du hast gesagt, man weiß eigentlich nicht, warum das passiert ist. Ich meine, ein bisschen, denke ich mir, könnte das schon auch eine Folge der Pandemie sein, oder? Dass es mehr Zeit gab, sich zusammenzurotten und miteinander konspirative Treffen zu gestalten.
Das könnte natürlich eine Theorie sein, das könnte natürlich ein Faktum sein. Eine Erklärung wäre vielleicht, dass man hört seitens der Polizei, dass jene, die mit der großen Flüchtlingswelle zu uns gekommen sind, sich jetzt sozusagen so gesettelt haben in Wien und dann den Ausblick haben, wo finde ich Anschluss an meine Community, wo kann ich mich zusammenschließen. Aber es betrifft vor allem Jugendliche und man weiß und die geschätzten Hörerinnen und Hörer, die ja auch sehr jung sind bei unserem Podcast, die wissen ja, dass man als Jugendlicher, Jugendliche als Kind natürlich ziemlich viel Blödsinn macht. Das war auch bei mir so, aber was, das sage ich jetzt nicht.
Du machst es spannend, lieber Martin. Vielen Dank. Ich würde an der Stelle gerne noch erwähnen, dass wir morgen in diesem Podcast ein Interview haben mit einem Experten vom Verein Neustart. Das wird meine Kollegin Eva Winreuter führen. Und da geht es auch um das Thema, woher kommt die Jugendgewalt, warum nimmt sie zu und was kann man dagegen tun? Dir sage ich, Martin, vielen Dank fürs Kommen heute. Einen schönen Tag noch.
Danke für die Einladung. Schönen Tag.
Ja, und wir sind hiermit schon wieder am Ende unserer Folge. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 19. März um 17 Uhr. Mehr zum Thema lesen Sie natürlich auch auf unserer Webseite, und zwar vom eben gehörten Martin Stulpfarrer genauso wie von Oliver Pink, der dazu einen Leitartikel geschrieben hat. Die Links zu beiden Texten stelle ich Ihnen wie gewohnt in die Beschreibung oder die Shownotes dieser Podcast-Folge. Und zum Schluss habe ich heute ausnahmsweise keinen Tipp für Sie, sondern eine Bitte an Sie. Sie würden uns nämlich sehr, sehr, sehr helfen, wenn Sie anderen von unserem Podcast erzählen oder wenn Sie uns sogar eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform Spotify oder bei Apple Podcasts geben. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr Zeit übrig haben, könnten Sie uns dort sogar einen kleinen Kommentar hinterlassen, wie Ihnen unser Was wichtig wird gefällt oder ob wir vielleicht sogar etwas ändern sollen. Wir brauchen jedenfalls Ihre Stimme und sagen ganz, ganz herzlich Dankeschön dafür. Danke fürs Zuhören, sage ich heute auch. Mein Name ist Anna Wallner. Kommen Sie noch gut durch die Woche. Machen Sie es gut.